Hoi zusammen, hallo Thomas.
Hoi.
Mit 24 Millionär sein. Bist du mit 24 Millionär gewesen, oder warst du 25 gewesen?
Boah, du fragst mich Sachen. Ich muss zurückgehen. Ich habe nämlich ein Video
gemacht,
wo,
gemacht,
wo ich Glatze gemacht habe mit meinem Dad zusammen. Die Alexandra, also jetzt meine jetzige Verlobte, bald Frau, hat sie uns geschnitten. Und ich glaube, das war 24 gewesen. Ich glaube es.
Ja. Okay, also glaubst du, das stimmt. Wir sind doch gleich ein bisschen. Wir wollen nämlich genau über das reden, wie man kann, ohne zu erben, aber natürlich auch dank der Börse, das erreichen. Wie erzählt uns der Thomas Kovac, besser bekannt als Sparkoyote, Schweizer Finanzblogger von der ersten Stunde? Also es geht heute um Persönlichkeitsentwicklung, clevere Investments und man redet auch über Fehler, die passieren. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, der Angela Migind, über alles rund um Geld. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle in der Bank Claire, der Sponsorin von Money Matters. Jetzt Thomas, ich glaube, du kannst dich gerade selber vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen. Das machst du wahrscheinlich, machst du noch regelmässig oder können die inzwischen schon fast?
Nein, ich muss das immer machen. Ich darf nie denken, dass mich alle schon kennen. Ja. Nein. Also eben, ja, danke für das Intro und auch danke fürs wieder dabei sein. Das mal vielleicht auch wieder ein bisschen mehr über das Thema Finanzen. Letztes Mal war ja jetzt meine zukünftige Frau auch dabei gewesen, Alexandra. Das war, glaube ich, auch eine ganz coole Sicht gewesen von dort aus. Ja, ich bin der Thomas Kovac, Sparkoyote kennt man mich. Ich führe auch tatsächlich einen Online-Shop und Store amazingtoys.ch. Da geht es um Pokémon-Kärtchen, Yu-Gi-Oh-Kärtchen, aber eben Finanzblog seit der ersten Stunde, seit 2016. Dort habe ich den Blog gestartet und auch den YouTube-Kanal. Das ist jetzt auch jetzt 8 Jahre schon her. Und ja, so hat die Reise begonnen. Ich habe eigentlich seit Stunde 1, wo ich mein Depot kann, alles dokumentiert, öffentlich transparent teilt. Und ja, es war noch ein rechter Ride gewesen bisher, muss ich sagen.
Ich probiere gerade die Folge herauszufinden, die mit Alexandra war, weil die habe ich wirklich auch noch cool gefunden. Dann haben wir mehr darüber geredet, eben wie es ist, mit jemandem in einer Partnerschaft zu sein, wo eben so viel Geld hat, beziehungsweise wenn es manchmal so ein bisschen ungleich ist. Es ist Folge 53, für alle, die sie nachhören wollen. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Ich glaube, das wird etwa die 90. Folge sein. Ich will dir nichts Falsches erzählen. Und ja, mich nimmt es mega Wunder, wie du dort hergekommen bist. Du hast eine normale Ausbildung gemacht. Wir haben gesagt, du hast das Geld auch nicht geerbt. Wie ist denn der Drive gekommen, dass du plötzlich wollen, so viel Geld verdienen?
Also ich habe IT-Lehre gemacht in der UBS. 4 Jahre als dann nachher Datenbankadministrator, dann weitergeschafft, fast 3 Jahre. Und habe dann 2018 Kunden gehabt, eben Vollzeit, E-Commerce, Online-Shop. Wir sind jetzt ja gerade im Lager bei uns.
Genau. Das sind so Pokémon-Sachen rundherum.
Und genau. So. Und mit dem mich selbstständig machen und halt eben auch mit dem Finanzblog, eben YouTube-Kanal, wo ich eigentlich alles eigentlich als Hobby gestartet habe, Vollzeit dann zu machen. All die Projekte habe ich schon auch während der Lehre gehabt. Also immer so nach der Lehre fertig gewesen und dann am Abend, Nachmittag noch aus dem Kinderzimmer halt das Zeugs gemacht, oder? Ich habe während der Lehre halt noch zu Hause gelebt und dort das halt gestartet. Am Anfang war das noch über Ricardo Sachen verkaufen gewesen. Und dann eben gerade nach der Lehre habe ich dann auch den Blog gestartet, weil ich angefangen Geld verdienen, investieren in Aktien, gleichzeitig Gewinn aus dem Business in Aktien investieren oder wo ich Sachen auf Ricardo verkauft habe. Es hat halt alles so angefangen. Und der Drive, das frage ich mich manchmal selber auch immer so ein bisschen, woher das gekommen ist. Weil ich habe schon immer also kann man das erklären, es ist jetzt nicht Drive ist das falsche Wort, sondern eher Obsession. Ich habe immer eine Obsession für gewisse Sachen gehabt und habe die dann immer repeatedly sehr oft machen können. Also zum Beispiel, ich habe viel World of Warcraft gespielt in meiner Jugendzeit, auch schon sehr früh, ich glaube mit 10, 11 oder so. Und immer die gleichen Sachen, die gleichen Gegner töten, um auch den Loot zu bekommen und halt das Durchhaltevermögen eigentlich 3 Tage lang das Gleiche machen, was völlig stupid ist, um einfach eine Belohnung zu bekommen. Und die meisten haben das halt nicht gemacht, dann bist du halt unter diesen 0,1%, die diese Belohnung halt gehabt hat, weil er sich halt Mühe gemacht hat, 3 Tage lang den gleichen Gegner die ganze Zeit zu töten. Oder? Und das hat sich dann, glaube ich, in meinem ganzen Leben immer wieder überall wieder manifestiert, oder? Dass ich dann auch immer etwas dranbleiben bin, sei es jetzt auch Ricardo angefangen zu verkaufen, mich dort entwickelt habe. Dann ist dann da eben mit der Zeit eigentlich eigener Online-Shop daraus geworden, Store, jetzt ist das, was halt da steht, da. Also eben so die Obsession auch etwas dranbleiben, ist so wie mein Drive irgendwie gewesen und irgendwann verankert sich das, glaube ich, einfach so in der Persönlichkeit teilweise, dass man halt sukzessiv etwas verfolgen kann, was einem auch Spass macht. Oder da muss man auch wirklich sagen, all die Sachen, die ich jetzt beruflich, unternehmerisch mache, sind aus Hobbys entstanden. Also ich habe Spass daran, mich mit dem beschäftigen. Und ich habe dann einfach wieder den nächsten Schritt gewagt. Ich wollte aus dem, was mir Spass macht und mich beschäftigt, eine Karriere machen und davon leben und dann später eine Familie davon ernähren.
Und du hast noch etwas anderes gesagt mit dem Belohnungsaufschub eigentlich, dass du einfach durchgegamed hast, bis dann die Belohnung gekommen ist. Und ich glaube, das ist mega spannend jetzt vielleicht, wenn Eltern zuhören, weil das kann man bei Kindern ja schon ab 6 feststellen. Es gibt so einen Marshmallow-Test, wo sie untersucht haben. Und ab 6 können die Kinder wirklich schon eben sagen, ja, sie verzichten auf ein Marshmallow, wenn sie 2 überkommen. Ich glaube, irgendwie so. Wenn sie später dafür 2 bekommen, das ist ja genau die Situation, die du mit dem Game gelernt hast und die dir vielleicht dann später jetzt beim Investieren so fest zu gut gekommen ist. Weil investieren brauchst du mega viel Geduld.
Ich kenne das Experiment, das ist mir auch bekannt. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich bin jetzt eher jemand, der damals als Kind zumindest sehr kurzfristig gedacht hat. Und ich weiss jetzt nicht, ob ich jetzt also auf das könnte zurückschliessen könnte, sondern ich glaube, es ist wirklich, ich will einfach obsessiv etwas machen.
Schon, also Gleiche, spannend, ja.
Also ich habe mal so eine Story erzählt, das ist wirklich weird. Ich habe auch so als Kind, frage mich nicht warum, ich musste Schubladen und Schränke auf und zu machen.
Ach, ich glaube ja, das hast du schon mal irgendwie.
Das ist wirklich weird, das ist super weird. Ich musste, also Küchenschubladen sind es vor allem, immer auf und zu machen. Ich habe das nicht können, und ich weiss auch nicht warum, das ist so wie wenn du immer kontrollieren musst, ob du abgeschlossen hast oder nicht. Yeah. Obwohl du gerade weißt, du hast es ab, du könntest das Video sehen, ich kontrolliere lieber nochmal. So nach dem Motto. Und das hat sich ähnlich angefühlt, so. Dass ich das gerne gemacht habe. Also es ist so wie, du machst die ganze Zeit gleich, irgendwann sagt jemand, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf das, ich mache jetzt einfach etwas anderes. Und ich habe das einfach gerne gemacht. Und das ist wie so, hat sich dann eben so ein bisschen einbürgert, also so wie sage ich dann, verankert, die Persönlichkeit. Das hat mir dann halt viel gebracht, so das obsessive Verhalten in diesem Kontext. Gibt aber auch Nachteile. Eben zu viel arbeiten, wo ist genug, überall. Also ich hatte dann auch so eine Phase gehabt, das war während der Pandemie, da war es ganz extrem gewesen. Dort habe ich, glaube 6 Monate lang oder so ist es gewesen, sicher ein halbes Jahr etwa. Ich habe Daily Videos, Daily Streams gemacht, viel Content gemacht, Online-Shop und so weiter. Das waren etwa 100 Stunden bis 110 Stunden pro Woche gewesen. Und du bist ja eh nur die, also ich habe Homeoffice gehabt. Und das war dann halt schon too much gewesen. Das habe ich seitdem nie mehr gemacht. Also ich bin nie mehr auf die 100 Stunden eigentlich oder drüber gekommen, weil ich dann gemerkt habe, egal ob du es gerne machst oder nicht. Also auch wenn du nicht eine körperliche Arbeit hast, macht es deinen Körper kaputt. Also auch wenn du nur am PC hockst, das macht nicht nur dich im Geist, sondern auch im Körper kaputt. Und das habe ich auch krass gefunden. Und das war für mich dann auch so gewesen, okay, wenn die, also das Obsessive kann auch zu in den Extremen gehen, dass es zu crazy ist. Und jetzt sind für mich eben so, wir haben es vorher schon darüber gehabt, eben so 70 Stunden ist jetzt ein aktueller Sweet Spot. Ich kann eigentlich alles so ein bisschen machen, was ich will. Und ich sehe jetzt da nicht einen riesigen Nachteil oder irgendetwas, wo mir jetzt etwas extrem fehlt.
Du hast gesagt, eben so ein bisschen, wenn ist es genug? Wenn ist es beim Geld genug? Was ist das Ziel?
Viele haben sicher so, eben so eine Summe, sei das jetzt in der Schweiz ein bisschen höhere, sagen wir mal 5 Millionen oder 2, 3 Millionen oder vielleicht sagt dann 10 Millionen müssen es mindestens sein und dann ist fertig. Für mich ist so die Summe eigentlich nicht so ein Thema, weil wenn ich jetzt 10 Millionen hätte, nehmen wir jetzt, ich hätte jetzt meine 10 Millionen erreicht und weißt nicht, sondern einfach selber erreicht, geschafft und so, dann heisst es für mich, okay, ich habe jetzt die 10 Millionen, aber was kann ich jetzt mit diesen 10 Millionen machen, um nicht mal unbedingt zum mehr Geld daraus machen, aber was kann ich machen? Zum Beispiel, ich kann mehr Menschen nicht, ich kann mehr Arbeitsplätze schaffen, ich kann mein Business weiter wachsen lassen, was dadurch dann auch wiederum mehr Arbeitsplätze gibt in der Schweiz und so weiter. Also, wie kann das weiter wachsen? Wie kann das weiter wachsen? Oder ich kann sagen, schau, ich könnte jetzt ja ein neues Projekt starten, ein neues Unternehmen oder irgendetwas Gemeinnütziges und auch das braucht wiederum Geld. Wie schaffe ich es, dass ich mehr Geld in das gemeinnützige Projekt reinpumpe oder in die Stiftung oder was auch immer? Das Geld ermöglicht dann Sachen. Für mich ist dann mehr so, es klingt so blöd, aber egal in welche Situation du mich reinstecken würdest.
Du siehst die Challenge.
Ich sehe die Challenge in drin, okay, wie gross kann ich werden, wenn irgendwann die Schweiz nicht mehr langt, wie kann ich nach Deutschland für expandieren. Also es klingt wirklich crazy, aber du könntest mich in jede Situation stecken. Ich würde versuchen zu fragen, wenn ich das nächste Goal erreicht habe, wo ist der nächste Post? Und jetzt würde halt einer sagen, ja, aber dann bist du eigentlich nie happy oder du arbeitest.
Die Diskussion haben wir eben vorhin gehabt.
Aber das würde jetzt jeder sich fragen, wenn ich jetzt das, wenn die Person das so hört. Und ich sage halt einfach so, für mich ist eben Wachstum, Entwicklung einfach ein Thema. Und da geht es jetzt eben nicht um das Monetäre, sondern es geht halt mehr so darum, die Challenge, kann ich überhaupt überhaupt aus meinem Kanton rauswachsen? Kann ich auf die ganze Schweiz rauswachsen? Kann ich ins Ausland wachsen mit diesen Projekten, die ich habe? Ist das möglich?
Also so ein bisschen das Fazit, es gibt kein Limit.
Ja, das Limit, das man sich setzt, ist, man setzt sich das selber. Und es geht auch nicht darum, das zu erreichen, also nicht missverstehen, sondern es geht mehr so darum, auch zum Schauen, wo man hinkommt und sich nicht selber sozusagen einzuschränken und denken, hey, ich schränke mich auf das ein und das ist dann einfach offen, also weißt, offen bleiben sozusagen. Und ob man es dann schafft oder nicht, das ist dann nochmal eine völlig andere Geschichte.
Kommen wir zu den Hard Facts. Du hast auch investiert, dass du hergekommen bist, wo du hergekommen bist. In was hast du investiert? Oder in was bist du alles investiert?
Also am liebsten würde ich in alles investieren, was du kannst. Aber das ist dann auch eine Zeitfrage und du musst dann auch das Wissen haben, das, was du investierst. So richtig angefangen, wo mir auch bewusst war, was investiere ich, war halt mit Aktien. Das ist so für mich eigentlich das erste Berührungspunkt, wo ich also so wirklich gesehen habe, hey, das ist ein Investment. Ich war gerade mit 18, noch während der Lehre, Aktiendepot eröffnet und dann in Aktien investiert. Und dann sind über die Jahre halt ganz viele Sachen dazugekommen. Von ETFs, Kryptowährungen, Gold, Rohstoff, Optionen, alles Mögliche. Und also da, wo ich jetzt heute stehe, ist das Hauptinvestment, wenn man eben über die Kapitalinvestments, die relativ liquide sind, wo du per Knopfdruck kannst liquidieren, also so börsengehandelte Sachen oder eben auch Gold, wo du relativ schnell kannst verkaufen und auscashen sozusagen, ist das Hauptteil schon an der Börse in Form von ETFs und Einzelaktien. Und da ist der Split, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, etwa 25% in ETFs und etwa 75% in Einzelaktien. Und das sind dann grosse Positionen wie Nvidia, Apple und Co., die dann teilweise 10 oder fast schon auch 15% von meinem Portfolio ausmachen. Das ist einfach eine Aktie allein. Und dann halt viele auch so kleinere Positionen, dann noch 2, 3, 4, 5, 6% vom Depot. Und dann habe ich eben noch Gold, unter anderem eine größere Position, ist etwa 5% vom Investmentportfolio, ein bisschen Silber noch. Dann auch noch Kryptowährung, auch nochmal so 5%, hauptsächlich Bitcoin, Ethereum. Und dann eben noch so kleine miscellaneous Stuff, oder? Also, wenn du jetzt 3 Asyl nimmst, sind das halt dann nicht ETFs, aber halt so Swisskanto-Fonds, teilweise, oder halt was es dann auch immer ist. Und um dem auch eine Summe zu geben, das Investmentportfolio ist Stand jetzt ungefähr 650.000 Franken gross. Und da sind eben all die Sachen drin, die ich jetzt gerade erwähnt habe.
Außer das Gold, oder?
Das ist auch mit drin. Die 650.000 Investmentportfolio sind einfach. Ich könnte das innerhalb von einem Tag relativ easy liquidieren an einem Wochentag. Da habe ich 650.000 einfach Cash.
Das ist schon eindrücklich,
Das ist darum, das tue ich so differenziert. Das sind die Kapitalinvestments, die liquide sind. Oder? Und das ist eigentlich das, was die meisten irgendwie haben. Dann habe ich aber auf der anderen Seite natürlich Private Equity. Das sind also alles Unternehmensanteile, die halt privat sind oder die ich selber gegründet habe oder Mitgründer bin oder einfach Gesellschafter bin. Das sind dann GmbHs und AGs, die halt eben nicht börsennotiert sind. Das sind auch die eigenen Unternehmen unter anderem auch. Sei es jetzt Sparkoyote, Amazing Toys oder auch andere Unternehmen, wo ich einfach mit Geschäftspartner habe und beteiligt bin. Und da würde ich sogar sagen, ist die Summe noch schwierig zu sagen. Kann ich auch fast nicht sagen, weil es einfach zu... Du hast dann auch Goodwill, immaterielle Werte, Brand hat auch... Also es ist wirklich, da tue ich mir dann auch gar nicht wirklich immer ausrechnen und habe das auch nicht immer super aktuell, weil ich mir einfach sage, look, das kann ich auch nicht liquidieren innerhalb von einem Tag, sondern also teilweise ist es auch nicht wirklich verkaufbar oder nur schwierig bedingt. Also, aber wenn man das mal so in Zahlen aufwiegen will, dass man sich einfach kann vorstellen kann, wie das ist, also ein Großteil von meinem Geld und zwar wirklich ein signifikanter Teil, mehr als die Hälfte, ist in diesen also Private Equity Wert. Also das heisst, wenn du jetzt die 650 nimmst, das ist zwar viel Geld, aber immer noch wenig im Vergleich zu den anderen Sachen, die halt deutlich illiquider sind. Aber das liegt einfach daran, und wenn du halt eben so auch grössere Unternehmer dir anschaust, das ist fast immer so. Oder bei den ganz Extremen, sei das jetzt ein Elon Musk, ein Bill Gates oder auch andere zu der damaligen Zeit, wo sie auch aktiv CEO waren, wie zum Beispiel auch bei Bill Gates oder anderen Leuten, sie haben einfach alles in Microsoft drin gehabt, alles in Tesla, alles in App. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach die Realität davon, wenn du Unternehmer bist, das Vollzeit machst und auch wirklich dein Geld langfristig dann auch, also dein aktive Einkommen aus einem unternehmerischen Aspekt halt hast. Wenn ich jetzt noch angestellt wäre, dann wäre die Geschichte anders. Dann hätte ich wahrscheinlich ja nicht so viel Geld gebunden in diesen illiquideren Sachen, sondern hätte viel mehr im Investmentportfolio logischerweise. Weil ich meinen angestellten Job habe, dort normales Einkommen verdienen und auch meine Sparquote dort investieren. Und das ist dann halt so ein bisschen, also glaube ich, der Unterschied zwischen diesen zwei Sichten.
Von. Absolut. Und die Unternehmen haben dich ja erst dorthin gebracht, wo du jetzt bist. Sonst hättest du wahrscheinlich nicht das grosse Portfolio. Das ist dann so ein bisschen das, was
genau, ein andere folgt. Genau, du musst dich dann fragen, also wie kommst du mit 24 auf die Million? Das geht ja gar, also, du bist gerade 4 Jahre, 3,5 Jahre frisch aus der Lehre rausgekommen.
Dann hast du geerbt. Oder, ja.
Also ja, also das geht, also das geht gar nicht, also das ist wie nicht möglich. Ich sage nicht, dass die Million nicht möglich ist, aber egal wie du es drehst und wenn, du müsstest einen Job haben, der dir netto 400... Oder genau. Whatever. Also das müsste ja, also verstehst du, du bekommst aber nach der Lehre nicht so einen Job in der Regel, außer du bist so ein Hypergenie, wo weiss doch auch nicht, was... aber auch dann kommst du wieder ins Unternehmerische, weißt du, was ich meine? Sagen,
also,
und dann gründest du wieder... Also, sonst,
genau, dann endest du wahrscheinlich auch wieder, dass du das selber machst und sonst kommst du nicht mehr über als der CEO oder so. Ja,
genau.
Ja. Aber du hast gesagt, du hast mega viel, also der grösste Teil ist eigentlich in Aktien von diesen Sachen, wo
Einzelaktien,
genau. Einzelaktien. Du darfst jetzt eine Lanze brechen, weil in diesem Podcast hat noch nie jemand gesagt, in diesen ganzen Folgen, die es bis jetzt gibt, dass Aktien oder dass er oder sie lieber in Aktien als in ETF investiert. Beziehungsweise lieber ist noch etwas, ist vielleicht falsch gesagt, aber die meisten sind immer zu der Schlussfolgerung gekommen, eigentlich ist ETF besser für sie. Und du sagst jetzt, du setzt ganz bewusst auf Einzelaktien.
Genau. Es ist ja so. Ich bin sehr datengetrieben.
Wir tun jetzt ein bisschen nerden, okay. Müssen wir auch sagen, oder?
Ich bin sehr datengetrieben, auf jeden Fall. Oder? Und klar, mir ist bewusst, statistisch gesehen, tun die meisten Anleger nicht den Markt outperformen. Ich kann jetzt aber Hybris mir sagen, und ich track ja meine Performance schon die letzten jetzt bald 10 Jahre akribisch. Ich weiss exakt, wie viel Rendite ich jedem Jahr gemacht habe. Und ich weiss exakt, habe ich in diesem Jahr den Vanguard FTSE All World, das ist mein Benchmark. Das ist auch mein Haupt-ETF, den ich habe. Und zwar der ausschüttende, aber ich nehme als Benchmark den thesaurierende. Weil das ist dann auch korrekt, weil ich die Gesamtrendite sehen mit Ausschüttungen. Das heisst, der Benchmark ist für mich der Vanguard FTSE All World Accumulating, der thesaurierende. Mein Ziel ist es, den zu schlagen. Der macht vielleicht seine 8-10% pro Jahr im Durchschnitt plus minus. Das ist ein Welt-ETF. Wenn ich jetzt also im Durchschnitt über die nächsten 10-15 Jahre den um 1 oder 2% schlage, sprich 10-12% mache, oder also ein bisschen mehr Rendite mache. Das ist unspektakulär, möchte man meinen. Aber down the road, ich bin jetzt 27. In 40 Jahren bin ich 67. Die 1-2% pro Jahr in diesen 40 Jahren Zinseszins, das kann sich der Mensch nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich muss das in Excel liegen, dass ich das gesehen und verstanden und die Kurve sehe. Das macht bei einer normalen Sparquote, wo jeder kann, ein paar hunderttausend Franken aus. Und das ist schon viel.
Mhm.
Wenn du eine höhere Sparquote hast, ein bisschen ambitionierter bist und auch mehr investierst, reden wir von Millionen von Franken, die du mehr haben könntest als nicht. Und für mich ist dann einfach nur die Frage, schaffe ich das über Jahrzehnte lang, den Markt auch zu performen oder nicht? Und das ist eine datengetriebene Frage. Ich habe jetzt die letzten 2-3 Jahre, wo ich meine Strategie sehr gestreamlined habe, verändert habe und auch geschaut habe, was für Möglichkeiten ich habe, sei das auch mit Optionen, anderen Assets, Krypto und so weiter, angeschaut. Und ich habe es jetzt die letzten 3 Jahre geschafft, den Vanguard FTSE All World Accumulating outperformen.
Und schaffe ich das relativ deutlich, hast du gesagt.
Genau. Und zwar, also, wenn du jetzt halt schaust über die 3 Jahre, dann habe ich um irgendwie 9% outperformed, was viel ist. Das ist sehr viel. Oder weil er hat in diesem Zeitraum irgendwie 10% ungefähr gemacht und ich habe dann irgendwie die 19% gemacht. In Franken wohlgemerkt.
Ja, das ist oder auch noch wichtig zu sagen. Ja.
Oder es bringt mir nichts, wenn ich in Dollar eine grosse Performance habe, aber in Franken wieder rückgerechnet ist, dann schlechter gelaufen als der Vanguard FTSE World. Also all meine Berechnungen basieren auf einer Franken-Basis-Performance, weil ich vorhabe, in Franken zu leben. Das heisst, ich habe auch Währungsrisiken, die ich muss bedenken muss. Oder sei es jetzt US-Dollar oder Euro und so weiter. Und ich habe mir dann halt gesagt, okay, warum sollte ich es also nicht ausprobieren? Und selbst wenn ich es nicht schaffe, ich schade ja niemandem dabei, sondern ich schade nur mir selber. Und es ist dann aber nicht so ein Schaden, wo ich dann sage, okay, ich muss dann nachher unter der Brücke leben. Weil ich bin ja trotzdem noch diversifiziert. Ich gehe nicht all in die eine Aktie oder Penny Stocks. Das sind ja dann doch, dann sind halt die grössten Positionen in meinem Depot 10% Apple, weil ich denke, das bringt mir eine Outperformance oder 15% Nvidia oder was auch immer. Aber es ist dann nicht so, dass ich dann irgendeinen Penny-Stock nehme, den niemand kennt und dann auch manipuliert werden kann. Und das sind auch trotzdem grundsolide Unternehmen. Das
sind grosse Unternehmen.
Genau, und ich versuche einfach fokussierter zu investieren. Und dadurch, dass ich fokussierter investiere, habe ich, ist es für mich einfacher outperformen, weil je mehr Aktien du hast, umso mehr näherst du dich wieder einem Welt-ETF, weil wenn ich 4'000 Einzelaktien im Depot habe, habe ich auch einen Welt-ETF selber aufgebaut. Oder?
Genau, ich muss dazu vielleicht sagen, du hast nicht nur die zwei Aktien, sondern es sind 15.
Und 15 im Hauptdepot. Mhm. Also nein, umgekehrt, 20 Aktien im Hauptdepot und 15 im Zweitdepot, wo ich ansteuern will. Und das Jahr habe ich mir eben vorgenommen, auf die Zahl runterzukommen. Also ich muss bei beiden Depots ungefähr 5 bis 6 Titel nochmal abspecken, dass ich dort ankomme. Aber ich habe schon letztes Jahr sehr viel Vorarbeit geleistet. Letztes Jahr waren es nochmal ein bisschen mehr. Und ich merke halt, dass es möglich ist. Und am Ende des Tages sage ich mir halt auch, wenn ich es wirklich schaffen sollte, und es klingt jetzt zwar wirklich so ein bisschen banal, aber am Ende des Tages, wenn ich es geschafft habe, ist es mir egal. Vielleicht bin ich der, der Glück hatte, und es einfach so geschafft hat, weil ich Glück hatte. Dann holy shit. Vielleicht habe ich es geschafft, weil es mein Können ist. Am Ende des Tages kann mir niemand sagen, was es war, nicht mal ich selber. Ja. Aber wenn ich es geschafft habe, egal was der Reason ist, dann habe ich es geschafft. Oder? Und das ist so ein bisschen das Banale. Und weißt du, so, ich bin eben datengetrieben, aber datengetrieben bedeutet auch, okay, 90% von den Unternehmen scheitert. Warum habe ich dann ein Unternehmen gegründet? Mhm. Warum? Warum habe ich ein zweites und ein drittes gegründet? Warum? 90% tut in den ersten 5 Jahren abcrappen. Rein, ich gehe gegen die Statistik und trotzdem habe ich es jetzt zumindest die letzten paar, 5, 6, 7 Jahre nachdem, habe ich es, trotzdem bin ich noch da, irgendwo. Und ich sage einfach nur, manchmal, in gewisser Hinsicht, wenn man es versuchen will und ich sage mal, Downside limitiert ist, muss man gegen die Statistik gehen. Aber es gibt auch gewisse Sachen, wo ich mir sage, okay, da gehe ich nicht gegen die Statistik, ich spiele kein Lotto. Da ist mir die Statistik einfach zu crazy. Oder? Also 2-3% der Privatanleger schaffen es, den Markt outperformen. Das ist eigentlich gar nicht so wenig.
Das sind 2 von
100. Wenn es 1 Million Anleger gibt, dann sind das 20-30'000 Anleger. Vielleicht bin ich einer von denen. Ob sie es können oder Glück ist. Aber beim Lotto, ich weiss gar nicht, was die Prozent ist. 0,0000 irgendetwas.
Ich weiss auch nicht, aber es ist tief, ja.
Aber, oder da sage ich mir, okay, das ist sicher ein Bett, da bin ich wahrscheinlich auch auf der Game. Ja.
Voll. Ja. Wie entscheidest du, welche Aktien jetzt aus dem Depot fliegen?
Ich gehe jetzt erstmal strikt nach Positionsgröße, oder? Und das bedeutet für mich, alles, was im einen Depot unter 2% von der Depotgröße ist oder im anderen unter 3%, wird angeschaut. Und dann habe ich 2 Optionen. Entweder wird die eine Position, die unter 3% oder 2% ist, aufgestockt mit dem Geld, das frei wird, oder es wird dann veräussert. Wie ich entscheide, ob ich jetzt veräussere oder aufstocke, zu dem Punkt bin ich jetzt noch nicht gekommen, sondern ich bin jetzt einfach zu dem Punkt, wo ich mir jetzt die rausgefiltert, ich schaue mir die an und jetzt muss ich all die Unternehmen anschauen. Und es ist dann keine Frage, ich habe ein Unternehmen mit 50 Stutz oder mit 100, 200 Franken jetzt als Beispiel drin, okay, die fliegen eh. Oder ich habe noch so Depotleichen so von GameStop, whatever, das ist für mich schon völlig klar, das fliegt eh schon raus.
Und aber die so tiefe Positionen haben, dort hast du einfach mal etwas ausprobiert? Oder
genau, wo teilweise habe ich es schon seit 6-7 Jahren im Depot, aber ich habe einfach eine Aktie, die ich wollte schauen. Oder? Und das ist, also in 5-6 Jahren als Investor passiert ja noch viel, du lernst viel und so weiter. Oder? Und aber dann gibt es eben so auch Positionen, wo ich dann auch schauen muss, zum Beispiel Altria ist ein gutes Beispiel, das ist ja ein Tabakunternehmen, wo ich auch eher am Anfang meiner Karriere reingenommen habe, aber jetzt muss ich überlegen, okay, will ich die Branche noch im Portfolio haben? Wenn ja, warum? Und das sind alles so Sachen, da komme ich jetzt eben das Jahr jetzt nochmal mehr dazu, um das nochmal neu zu analysieren. Und im Prinzip ist es einfach, jede von diesen Aktien, die rausfliegt, wenn sie eine gewisse Größe hat, wird nochmal neu analysiert. Und eben wenn eine Position, ganz ehrlich, wenn es halt unter 500 Stutz oder so irgendwas ist, dann machen wir gar nicht.
Dann ist sie raus. Ja.
Dann ist sie einfach raus, aus Prinzip. Und also weißt du, was ich meine? Da tue ich dann keine Zeit mehr investieren. Aber halt alles, was ein bisschen grösser ist, teilweise auch für 3, 4, 5.000. Man muss auch bedenken, wenn ein Aktiendepot 500.000 Franken gross ist, dann ist 2% 10K. Und das heisst auch eine Position, die vielleicht gross erscheint mit 6.000 Franken, geht in das Register so, hey, aufstocken oder raus. Und individuell sind 6'000 Franken schon viel, oder? Aber eben Prozent nicht 2%. Ja. Ich muss mindestens 4K noch reinbuttern, dass es drin bleibt. Oder? Und das ist dann so ein bisschen, warum ich meine, ich muss einen Cut-off machen. Eben so unter 1'000 Stutz ist für mich kein Thema. Und alles drüber werde ich anschauen und dann halt umschichten. Und eben das Ziel sind dann eben die 15 Aktien im kleineren Depot, im zweiten Depot und die 20 Aktien im Hauptdepot.
Und dann hast du ein übersichtliches Depot, wo...
Genau, und dann halt auch von der Gewichtung her habe ich mir vorgenommen, 50% von der Summe, also wenn es jetzt 500'000 Franken ungefähr sind, dann müssen 250'000 davon jetzt im Hauptdepot 8 Titel sein. Also 8 Titel machen 250'000 aus. Die restlichen, also 25% Einzeltitel sind dann 12 Titel. Und 25% ist der Vanguard Futsal World.
Ja.
Und beim anderen kleineren Depot ist es eine ähnliche Aufteilung, weil einfach nochmal ein bisschen noch konzentrierter. Aber es ist halt das kleinere Depot. Genau. Oder es ist also dann auch innerhalb des Depots sehr konzentriert, wenn du bedenkst, 8 Titel sind eine Viertelmillion. Und das sind auch die, die also die Outperformance-Treiber sein sollten.
Ja. Also sehr bewusst, dass du wirklich Stockpicking machst, also einzelne Aktien also, aussuchst,
genau.
Und sagst, die werden outperformen im Vergleich zum Markt.
Also nicht die werden, sondern ich gehe davon aus, dass sie werden, weil ich weiss es ja nicht.
Aber du glaubst daran.
Also ja, also nicht mal unbedingt nur glauben, sondern einfach meine Analysen führen dazu, dass ich denke, dass das so ist, aber das heisst noch lange nicht, dass das also passieren wird. So schön wäre es, weil
sonst... Sonst könntest du jetzt was sagen und dann müsste man keinen Podcast mehr machen.
Genau, ja.
Genau, ja, okay. Genau. Du hast schon gesagt, eben, man wächst, man lernt dazu. Was sind deine grössten Learnings gewesen?
Also auf allgemein...
Investieren.
Gell? Investieren,
Also eins weiss ich.
Also eins grösste Learning, das ich allgemein fassend kann sagen, ist, du musst die also Partner im Sinne, also eine Bank oder ein Dienstleister ist wie dein Partner, dein Buddy, der halt ausführt, was du machst. Weil wir können Aktien nicht selber kaufen. Wir brauchen einen Partner, eine Bank, die das für uns macht. Korrekt? Und der Partner oder Bank oder auch Dienstleister, du musst zu 100% wissen, dass du dem kannst vertrauen. Und ich habe zum Beispiel eben das durch die Celsius-Geschichte, das ist mit Bitcoin, habe ich all meine Bitcoins und Ethereum verloren, das sind irgendwie 30.000, 40.000 Stutz gewesen, die ich einfach verloren habe, sozusagen. Habe ich gelernt, okay, dann habe ich mir einen Partner ausgesucht, oder es war nicht eine Bank, gewesen, aber halt einen Dienstleister ausgesucht, der hat mich nicht, also die sind ja pleite gegangen. Im Prinzip bin ich gelinkt worden in dem
Kontext. Ich kann gerade sagen, es ist ja eigentlich dort auch, du hast nach bestem Wissen und Gewissen.
Ja, aber wenn du Diligence nochmal richtig machst und AGBs liest, dann... Und seitdem lese ich AGBs. Ich war ein Mensch, der akribisch nie AGBs gelesen hat. Aber das Erlebnis hat dazu geführt, dass ich AGBs lese. Und ich hätte niemals in meinem Leben davor gesagt, dass ich jemals AGBs so würde lesen. Aber ich mache das jetzt.
Ich habe jemanden im Podcast gehabt, der die Bank AGBs schreibt.
Ja.
Sie hat dann selber gesagt, sie weiss nicht, ob das jemals jemand
ist. Doch. Ja. Ich lese auch AGB-Änderungen.
Ja, ich habe eine gehabt, in der Episode darüber. Ist mein Geld auf der Bank sicher oder so, heisst sie. Eine Bankenrechtsanwältin und sie schreibt die AGBs, ja. Aber es gibt einen Grund, warum es dir geht. Das hast du jetzt herausgefunden.
Und das ist für mich dann eben so, sicher ein grosses Learning. Und ich habe es dann nicht nur im Kryptobereich so jetzt, wie schon im Kryptobereich passiert, sondern allgemein. Ich habe allgemein das daraus herausgezogen. Klar, wenn ich jetzt irgendwie eine App downloade aus dem App Store und jetzt da und da lese ich jetzt keine, muss ich ganz ehrlich sagen, da lese ich jetzt auch keine AGB, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich meine Seele verkauft. Aber so, wenn es um wichtige Sachen geht, wenn es um Geld geht, wenn es um Verträge geht, wenn es um dann bin ich sehr, sehr akribisch. Aber das war wirklich der Auslöser für mich gewesen. Und das hat sich dann nicht nur eben im Krypto, sondern in anderen Bereichen ausgeweitet. Und das ist auch etwas, was ich dann so ein bisschen mit der Zeit rückwirkend so herausgefunden habe. Das habe ich zwar schon immer intuitiv gemacht, Learnings aus einem Bereich, in andere Bereiche überschwappen lassen. Ich hätte jetzt auch können sagen, hey, ich lerne das im Krypto, ich mache das jetzt einfach jede Krypto-Plattform, die ich jetzt AGBs lese. Aber bei den anderen Plattformen, wo es um andere Sachen geht, die auch wichtig sind und viel Geld ist oder whatever, dort lese ich sie nicht, weil ich den Link nicht gemacht habe. Auch dort könnte irgendetwas irgendwo passieren. Oder? Und das ist für mich auch so ein aktiveres Learning. Ich habe das schon intuitiv immer gemacht, aber habe es dann auch mal in Wort fassen für mich selber in den Gedanken. Learnings aus einem Bereich sind fast immer übersetzbar in anderen Bereichen und anwendbar. Sodass du eigentlich aus einem Learning sogar wie noch einen krasseren Benefit oder noch eine krassere Entwicklung und Wachstum kannst rausziehen.
Voll. Und ich finde, darum ist das Ganze mit den Finanzen so eine mega krasse Selbstentwicklung auch. Weil du fährst einem Ort an, merkst so, es geht eigentlich in alle Bereiche von deinem Leben rein, dass du fährst auch von anders denken, du fährst anders mal mit Geld umgehen, du siehst deinen Selbstwert anders. Es ist so eine krasse Entwicklung dann eigentlich auf dieser Persönlichkeitsreise im Leben. Wo Geld einfach ein Bestandteil davon ist, oder?
Also ich denke halt, Geld ist praktisch gesehen, also das kennst du sicher, es gibt ja Leute, die sagen, das Geld ist ihnen nicht so wichtig. Und ich sage halt immer so am Ende des Tages, wenn du es runterbrichst, Geld entscheidet leider Gottes, egal wie wichtig du es findest, objektiv betrachtet sehr viel, was für Möglichkeiten du im Leben hast. Und das ist ein Fakt. Man kann jetzt darüber diskutieren, Chancengleichheit, da, dies, jenes. Dann gehen wir wieder in das... Ich will nicht sagen, dass die Diskussion schlecht ist, aber ich sage nur, es ist sehr ideologisch und am Ende des Tages, wenn die Realität halt da ist und du musst mit dem gerade immediately dealen, was ist, was in front von dir ist, du kannst dann nicht einfach sagen, ja, ich denke jetzt so und es löst sich alles in Luft auf und es löst sich, weil ich jetzt über das denke und darüber diskutiere und demonstrieren gehe. Du musst es sehr als etwas Praktisches sehen. Geld bestimmt darüber, wo du wohnst. Mhm. Ich kann mir es leisten, da wohnen oder da wohnen. Oder ich würde gerne da wohnen, aber ich kann nicht, weil es ist zu teuer, ich muss jetzt da wohnen. Dort fängt es schon an. Es entscheidet, wo du kannst leben. Es entscheidet aber dann auch, wo, dort, wo du lebst, wo deine Kinder in die Schule gehen, was für Möglichkeiten sie haben. Also nicht nur du, es betrifft auch Personen, Familie im Haushalt. Und dann kannst du auch noch weiter runterbrechen. Okay, was für Art und Qualität von Essen kannst du dir? Mal völlig unabhängig davon, ob du gesundes oder gutes Essen kaufst. Weil beides kann teuer sein, auch ungesundes Essen kann teuer sein und auch gesundes Essen kann teuer oder günstig sein. Aber es entscheidet auch, was du kannst essen oder was für Möglichkeiten du hast, um dir Essen zu kaufen.
Das bestimmt einfach, wie du lebst. Punkt, oder?
Überall genau, ja. Klar. Ich kann auch viel Geld haben, viel Geld ausgeben und mega unhealthy leben, weil ich einfach nur, also das gibt es auch. Mhm. Du mich da nicht ausklammern.
Ich sage gerade nur, so denke, so, ich fühle mich jetzt schuldig langsam.
Nein, aber ich will nur sagen, oder, dass es bestimmt sehr viel, und wenn man sich dem Aspekt bewusst ist und der objektiv betrachtet, merkt man eigentlich, hey, es ist eigentlich von Vorteil, wenn es mir finanziell gut geht. Ich sage nicht, du musst 100 Millionen haben, 10 Millionen haben, whatever. Aber wenn es dir finanziell zu einem gewissen Grad gut geht, kannst du auch mehr Entscheidungsfreiraum haben. Du kannst auch eben mehr Möglichkeiten haben für dich persönlich selber, für deinen Lebenspartner, für deine Kinder, Enkelkinder oder für deine Eltern.
Ja.
Also das beste Beispiel war, dort, wo ich aufgewachsen bin, dort also das ist abgerissen worden, das Haus. Mhm. Oder? Und meine Eltern wollen weiterhin in Zürich wohnen. Und sie haben natürlich, weil sie schon so lange dort gelebt haben, sie haben die Miete, das ist... Also so für eine Vierzimmerwohnung 100 irgendwas Quadratmeter Altbau natürlich irgendwie 1400 Franken, mitten in Zürich im Kreis 4. Das findest du nicht. Mm-mm. Und es ist nicht eine Genossenschaft, sondern ganz normal...
Einfach so lange Ding
gewesen, ja, oder? Genau. Mm-hmm. Findest du nicht. Abgerissen worden und du hast dann keine Möglichkeit mehr gehabt, sondern die Miete sind dann nachher gerade über doppelt so teuer gewesen. Okay, was machen wir? Und letztendlich, wie es darauf rausgekommen ist, sie haben eine Wohnung, die mehr als doppelt so teuer jetzt ist. Sie wohnen immer noch in Zürich. Aber am Anfang haben sie sich das noch leisten, weil ich die finanziellen Mittel kann, um über die Hälfte der Miete zu zahlen. Mhm. Und ich kann ihnen das Geld geben, ich kann das nicht zurückverlassen. Also, ja, es ist nicht so, ja. Hey, ihr macht jetzt Schulden bei mir und dann zahlen wir es so, sondern hey, look, solange es halt nicht geht, dann schauen wir, bis es wieder geht. Dann ist es easy und dann sind das jetzt, was sind das gewesen? Irgendwie ein gutes Jahr ist das so gewesen und nachher ist dann wieder gegangen, ist alles easy gewesen.
Aber Geld gibt dir die Möglichkeit,
ja, das und jetzt, sonst hätten sie, ich sage so hart, wie es ist, wahrscheinlich, wie ein Einzelkind, weißt du? Wahrscheinlich hätten sie nicht mehr in der Stadt wohnen können und sie nicht, man sagt, angelassen, irgendwo ziehen. Wäre ja auch gegangen, ist jetzt ein Luxusproblem. Aber ich wollte nur sagen, Geld hat jetzt da die Möglichkeit gebracht, dass sie immer noch in Zürich wohnen können. Sondern ich will einfach die Möglichkeit haben, ihnen das Geld einfach zu geben und zu schenken. In diesem Kontext.
Mhm. Oder? Absolut. Es ist ein Werkzeug und man kann bestimmen, wie man es einsetzt. Oder? Ja. Würdest du, wenn du jetzt nochmal, oder sagen wir so, wenn du jetzt nochmal anfangen würdest investieren, um nochmal auf das zurückzukommen, was würdest du nochmal genau gleich machen?
Also schau, die Frage geht ja davon aus, ob ich jetzt da, wo ich bin, eigentlich relativ zufrieden, weil ich könnte immer irgendwo besser sein. Also
du verbesserst dich ja sowieso immer, oder?
Also aber schau, ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt an den Punkt, wo da ankomme, wo ich jetzt hocke in diesem Podcast und auch das, was ich jetzt schon rundherum mache, ich muss alles genau gleich so machen wie bisher.
Ja.
Weil ich weiss ja, fair, nicht, ich habe auch das Gedankenspiel schon gemacht. Wenn ich jetzt meinem Jüngeren ich kann anrufen und sage, mach das. Ich glaube, dass wenn er gewisse Erfahrungen nicht selber macht, er dann zwar gehört, der Thomas, der Alte, der hat mir das erzählt, das wird voll laufen, dass er dann gewisse Erfahrungen nicht macht zum richtigen Zeitpunkt und sie erst viel später wird machen und zum Beispiel bei Celsius 3 rennt nicht mit 30'000, 40'000, sondern mit 300'000, mit 400'000. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also so, er macht dann gewisse Sachen anders, die er nicht hätte sollen machen, à la Butterfly-Effekt. Darum, wenn ich jetzt rückwirkend so schaue, ich würde es genau so machen, wie ich es so gemacht habe und nicht anders, sozusagen.
Mhm.
Weil also, verstehst du,
nein, aber genau das ist ja der Punkt. Aber was würdest du genau so machen? Weil ich kann zum Beispiel sagen...
Alles.
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 Inklusive der Fehler.
Ja. Weil sonst würde ich ihn später nicht mit...
Ja. Okay, aber was hast du besonders gut gemacht?
Aha, du meinst so, okay. So
was würdest du noch?
An etwas dranbleiben.
Ja.
Da, also, wenn
dein so Durchhaltewille.
Also, nein, nicht mal das. Obsessiv etwas machen. Zum Beispiel, die meisten Leute fangen mit etwas an, machen das ein halbes Jahr oder nicht einmal und springen zum nächsten. Und dann machen sie das vielleicht mal ein Jahr und dann springen sie zum nächsten. Also, es sind so Hobbyhoppers oder Workhoppers oder. Weil du halt dich nicht auf etwas kannst fokussieren und immer denkst, ah, das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Das Problem ist, das Gras ist dort der grün, wo der Bauer ist und regelmäßig den Ort pflegt.
Okay, ja.
Okay? Mhm. Wenn ich immer zum nächsten Rasengang dort ein bisschen reinhacke und ein bisschen abnutze, schon logisch gesehen ein bisschen abgefuckt aus, dann gehe ich zum nächsten. Jeder Rasen wird immer mehr abgefuckt.
Das kann sich jetzt jeder Bild vorstellen.
Ja, oder nicht. Mega gut. Aber ja, der Bauer, der einfach das eine Grundstück, schön pflegt, der Rasen regelmäßig mehr. Also weißt du, ein Bauer macht ja nicht einen Rasen eigentlich, das ist ein bisschen voll blöd. Aber vielleicht fängt dann mal einen Baum pflanzen auf dem Grundstück.
Mal, aber das Gras ist schon auch okay, sie möchte schon Gras. Ja.
Verstehst du, er tut sich auf einen Ort fokussieren. Und wenn der mal läuft, denkt er sich, hey, das läuft, es sieht schön aus, ich muss jetzt nicht mehr so viel Zeit aufwenden. Ich könnte mir jetzt ein zweites Grundstück holen, das 10 Kilometer nebendran ist. Jetzt mache ich mal mit dem weiter und gehe nur noch jede Woche da hin und dann jetzt das Neue aufziehen. Aber die anderen hoppen überall an und haben nachher einfach nur Grundstücke, die völlig abgefuckt sind. Und irgendwie hat es dort noch eine Stelle, die völlig verbrannt ist, weil dort noch grilliert. Also, verstehst du, was ich meine? Und das ist, glaube ich, so ein Point, den ich jedem würde mitgeben würde. Und das geht jetzt nicht darum, Unternehmertum oder whatever, sondern es geht wirklich allgemein in allem Leben. Mhm. Ich will jetzt ja nicht irgendwie Leute zu nahe treten, aber es ist halt wie wenn du Beziehungshopper bist. Das ist vielleicht schön für einen Moment, aber du willst. Also, verstehst du, was ich meine? Es ist so. Die Zeit,
also Anfang ist toll, oder? Mit
einem Lebenspartner, ist dann zum Beispiel, das kannst du auf das ziehen, je mehr du investierst, umso schöner kann es werden. Mhm. Aber wenn du immer hoppst, schon logisch, findest du dann nicht den, weil du kannst gar nicht genug Zeit verbringen, eine Person kennenzulernen. Oder das gilt zählt eigentlich genau für das, genauso wie für bis. Oder auch für, wenn du die ganze Zeit den Job hoppst, schon logisch, kannst du nicht in deinem Job dich so fest einarbeiten, dass du mal Experte wirst und ein bisschen, weißt du, was ich meine? So
und es gilt auch für Aktien, weil eigentlich auch jedes Unternehmen, du kaufst und es wird irgendwann runtergehen und wenn du dann davor rennst und sagst, oh, ich habe es gewusst, es geht ab und verkaufst, dann hast du auch nie das Tal ausgehalten und kannst auch nie teilnehmen, wenn es wirklich raufgeht, weil du bist dann schon weiter und hast gedacht, ach, ich habe es ja gewusst, es funktioniert nicht.
Buy high, sell low, das machen die meisten.
Buy high, sell low, ja.
Oder, und ja. Es gibt ja auch so Sprichwort im Sinne von, oder das ist nicht nur ein Sprichwort, sondern ist auch ein Fakt. Die meisten Leute trennen sich von Gewinnern zu früh und von Verlierern zu spät. Und woher kommt das? Weil ein Verlust tut mehr weh als der Gewinn. Also, es gibt glaube ich, sogar eine Studie, die belegt, dass der Gewinn muss doppelt so hoch sein wie der Verlust, um das auskompensieren vom Feeling her.
Ja, genau.
Oder
ja.
Irgend so etwas in dem Dreh.
Und der Verlust tut die gleiche Region im Hirn stimulieren wie Schmerz und so. Das
genau.
Ist recht krass.
Und du willst halt Schmerz reduzieren. Ja. Und die Sache ist so am Ende des Tages, das merke ich sehr oft. Und ich habe das Learning auch schon sehr früh gemacht. Ich habe zum Beispiel Activision Blizzard gekauft für $20 damals und dann für 25 verkauft. Und dann haben sie einen riesigen Run gehabt, irgendwie $100. Und dann sind sie wieder auf 60 und haben gesagt, okay, bei 60 steige ich jetzt wieder ein. Ich bin dann eingestiegen und jetzt ist ja der Exit passiert im Prinzip automatisch, weil halt Microsoft Activision Blizzard aufgekauft hat. Das heisst, ich habe aber zwischen 25 und die $60 den Gewinn habe ich nicht gemacht, weil ich nicht gehalten habe. Den gleichen Fehler habe ich nicht nochmal gemacht mit zum Beispiel Nvidia. Oder? Nvidia habe ich damals pre-split 2017, noch damals bin ich sogar noch in UBS am Arbeiten, gekauft. Das sind $100 oder so pro Aktie gewesen. Und ich meine, der pre-split-Preis heute ist ja irgendwie fast $2,400 für eine Aktie. Oder wie sich an vier
genau, müsstest du noch erklären, was ein Split ist.
Also,
die Aktie ist nachher, du hast ein Stück gekauft und es ist nachher dann
genau, also wenn du eine Aktie gekauft hast, oder, für $100 dazumals, dann ist die gestiegen. Und dann gibt es einen Split. Zum Beispiel ist ein Vierer-Split. Das heisst, aus einer Aktie werden vier. Genau. Dann wird aber auch der Kurs durch vier geteilt. Oder? Und dann hast du aber auch viermal mehr Aktien, aber weil der Kurs durch vier geteilt ist, ist der Wert immer noch genau das Gleiche. Aber es
ist eine kosmetische Massnahme, genau.
Und Pre-Split-Preis halt, oder? Habe ich einfach gemeint, um es einfach verdeutlichen, ich kann $100 rein tun. Und
du bist wirklich einfach schon extrem früh rein, muss man sagen. Darum genau der Hinweis.
Also, das ist jetzt auch vor, was ist das? Sieben Jahre. Es war Februar 2017. Ja. Also, wir sind jetzt im Januar, also fast sieben Jahre her, oder? Und ich habe immer gehalten und sogar nachgekauft, oder? Und ich sage jetzt nicht, dass das passiert. Ich habe auch genauso Aktien, die ich Verlust gemacht habe nach dem Nachkauf. Also das ist jetzt einfach ein Weg, was gut ging. Ich will nur das Bild verdeutlichen. So, hey, ich hätte ja können schon bei der Verdoppelung verkaufen, bei der Verdreifachung verkaufen oder bei der Verzehnfachung hätte ich
jetzt
verkaufen.
Jetzt ist ein 10-Bagger bei dir im Depot?
Nein, über einen 20-Bagger.
Okay.
Oder wenn $100...
Also das heisst, sie hat sich für 20-facht.
Ja, genau.
Krass, ja.
Also irgendwie für 23-facht oder so von meinem Initialkauf, oder? Also so aus $2,000 hast du dann irgendwie, keine Ahnung, $45,000 oder so etwas gemacht. Aber die Sache ist, ich hätte ja schon bei der Verzehnfachung verkaufen können. Mhm. Oder dort oder dann. Und das ist eben mein Learning mit Activision Blizzard. Wenn ich eine gute Aktie sehe, ein gutes Unternehmen, wo ich auch das Momentum sehe, oder auch wirklich also das Geschäftsmodell dahinter natürlich gut ist, oder? Und auch die Kennzahlen stimmen. Klar ist Nvidia total überbewertet, wenn du es heute analysierst, aber die Story stimmt trotzdem im ganzen KI-Bereich, AI. Ob ich jetzt nochmal nachkaufen würde, eher nicht. Warum? Es ist die grösste Position in meinem Portfolio und ist bereits jetzt schon fast ein Klumpenrisiko. Aber ich kaufe jetzt da nicht nach, aber ich tue auch nicht mein bestes Rennpferd beistutzen. Mhm. Weil das ist ja das, was passiert. Man tut sich von Gewinnern zu früh also verabschieden, als dass man sich von den Verlierern eben trennt. Dann hast du dann irgendwie Depotleichen, die seit 5 Jahren drin hast und du hast 90% Verlust und lässt dich, ja, es ist ein Mahnmal und ja. Und aber die Gewinner verkaufst du immer gerade nach 20% wieder, oder? Und das ist so wirklich so perfide. Und, aber das ist eigentlich genau das, was dann die Rendite wieder kaputt macht, leider.
Ja, ja. Absolut. Also es ist mega gut, das nehme ich sicher mit, eben auch noch mehr die Strategie auch schon für einen Exit nachzudenken. So eben nicht fix sagen, hey, bei 20% gehe ich raus, sondern auch dort wieder tiefe Marktanalyse. Hast du uns zum Abschluss sonst noch etwas? Du hast einen Zauberstab, du hast freie Bühne, wo du möchtest den Leuten mit auf den Weg geben, wenn sie jetzt fünf anfangen zu investieren oder vielleicht schon 1-2 Jahre investiert sind, aus deinem Erfahrungsschatz?
Was ich aus meiner Erfahrung kann sagen, und da habe ich auch immer wieder mit zu kämpfen, man merkt, man ist in einer Routine vom Investieren, sei es auch über Sparpläne und man hat dann wie, man macht sich gar keine Gedanken mehr, weil alles automatisiert läuft und es ist ja eh chillig, man sieht, wie das Depot wächst wegen der Einzahlung oder was auch immer. Was ich merke, wenn du als wirklich Privatinvestor langfristig auch sehr, sehr erfolgreich sein willst, vielleicht nicht so den Average Return willst, vielleicht dann auch mit dem Gedanken spielst, okay, ich würde vielleicht 0,5% mehr Rendite als der Vanguard FTSE All World. Das ist schon viel,
ja, wenn du ausrechnest. Ja.
Dann musst du dich erfassen und verwünschen und sagen, hey, ich bin jetzt da wieder auf dem Alltagstrott beim Investieren und mich mit etwas Neuem beschäftigen. Also im Investment-Thema. Das kann dann zum Beispiel auch vielleicht sein, hey, ich habe jetzt bisher nur ETFs gehabt, wie es mit Einzelaktien. Oder hey, ich will jetzt vielleicht das Thema Gold genauer anschauen. Gold ist jetzt ein krasser Renditentreiber, aber es geht darum, in das Mindset zu kommen, sich zum Thema als Privatinvestor weiterbilden. Die Weiterbildung oder das Humankapital in diesem Bereich hilft einem enorm weiter, meiner Meinung nach. Oder Gold ist jetzt ein Renditentreiber, aber es kann den Drawdown, also sprich die Volatilität aus dem Portfolio rausnehmen. Das heisst, wenn jetzt der Vanguard FTSE All World 9% Minus in diesem Jahr macht, aber dein Gesamtportfolio nur 8% Minus, dann bist du besser gewesen als der Vanguard FTSE All World um ein ganzes Prozent. Du hast nämlich 1% weniger Minus gemacht. Und das denken viele Leute auch nicht, sondern es geht nicht darum, dass du nur also im Positiven mehr Rendite machst, sondern auch weniger Minus machst. Und dann bist du auch schon besser gewesen als der Vanguard FTSE All World zum Beispiel, oder? Und das würde ich allen
Jahr
mitgeben.
Weniger schlecht sein als der Gesamtwert.
Genau, also nicht der schlechteste sein. Ein bisschen besser als der schlechteste, dann bist du schon besser gewesen, oder?
Ist so.
Und darum, ich empfehle wirklich jedem, wenn er das bei sich merkt, so der Alltag ist so ein bisschen drin, oder du tust dich gar nicht mehr darum beschäftigen, einfach sagen, hey, irgendwie, ich schaue jetzt im Thema Investment das noch eher an. Und das heisst nicht, dass man dann nachher in Gold oder Krypto investiert, sondern einfach mal beschäftigen und sich da weiterbilden und einfach merke, okay, Gold ist nicht für mich, dann beschäftige ich mich mit etwas anderem in dieser Stratosphäre. Oder hey, ich will nur ETFs, aber vielleicht will ich noch ein bisschen in Branchen-ETFs oder bestimmte Länder mehr fokussieren. Also da hast du so viele Möglichkeiten und Spektrum und das einfach ein bisschen, sage ich jetzt mal, in Angriff nehmen. Und jeder, der jetzt hier auch zuhört, ist ja immer noch ein bisschen affin und hat auch ein bisschen Eigeninteresse und hat vielleicht auch noch den Spass ein bisschen mehr oder versteht so, hey, es bringt mir ja dann auch mehr, darum würde ich das definitiv so empfehlen.
Sehr gut. Wenn man jetzt mehr noch wissen will, wie dein Depot aussieht und was du für Tipps hast, man findet dich auf YouTube, @Sparkoyote.
Genau,
Instagram,
also praktisch überall, aber wenn jetzt jemand wirklich mein Depot interessiert, bitte nicht die gleichen Sachen, einfach blind nachkaufen, einfach als
unbedingt,
Inspiration sehen und nicht einfach nachkaufen, weil ich es habe, weil ich bin auch nur ein Mensch, ich mache auch Fehler, ich verliere auch Geld, einfach zum Wissen.
Es gehört,
gibt die Seite sparkoyote.ch/depot, ganz easy, und dort siehst du mein gesamtes Depot transparent mit den Positionen, mit auch den realen Wert, den ich drin habe, nicht nur prozentual, sondern auch absolut, dass man sich einfach mal auch vorstellen kann, wie sich ein Depot über die letzten, und ich bin jetzt seit bald 10 Jahren Investor, entwickeln kann.
Genau, mit allen Ups und Downs, da bist du sehr transparent. Da könnt ihr unbedingt mal reinschauen. Ich tue es auch in den Shownotes verlinken. Und sonst danke vielmals, dass du uns heute Einblick gegeben hast. Das war es für heute. Eine schöne Woche. Ihr hört am Montag eine neue Folge von Money Matters. Danke Thomas und tschüss zusammen.
Danke, tschüss zusammen.